Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Herzlich willkommen zur ersten Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Ja, diesen Termin bitte gleich fix eintragen, denn ab jetzt senden wir hier täglich um 12 Uhr mittags. Und hier erfährt man alles über die Fußball-Euro, über Fußball im Allgemeinen und natürlich auch über unsere Gäste. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an alle, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Unsere Gäste sind heute wirklich hochkarätig und ich freue mich sehr, dass er da ist. Vizekanzler, Sportminister und der Minister für Kunst und Kultur, Werner Kogler, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Auf der anderen Seite unseres Stammtisches sitzt Michael Weber von der ORS und der wird uns erklären, wo man die Fußball-Euro im Fernsehen so anschauen kann. Und der geballte Fußball-Sachverstand sitzt hier neben mir. Zehnfacher Teamspieler für Österreich, Muhammed Akgündiz. Ja. Bei einem Stammtisch darf man alles, da darf man auch was trinken. Ihr seid versorgt mit euren Getränken. Ihr könnt euch gerne bedienen, also essen und trinken. Ja, der letzte Test ist gelaufen für das österreichische Nationalteam. Sonntag das Spiel gegen die Slowakei. Ein 0:0 hat herausgeschaut. Mit einem Satz so, was schließen wir aus diesem Spiel?
Ich glaube, dass nicht gerade die besten Voraussetzungen waren für die beginnende EM, aber ich glaube, Franco Foda hat auch in der Pressekonferenz gesagt, woran es gelegen ist und dass er daran arbeiten wird.
Also er wird die richtigen Erkenntnisse ziehen.
Ja, die Tore haben gefällt, ne?
Ja, das war 0:0.
Ja, und da besorgt mich mehr die Abwehrleistung, weil zweite Halbzeit ist offensiv ja ein bisschen was gegangen mit dem Rochieren. Aber also es ist wirklich die erste Halbzeit, da war schon viel Platz vor der letzten Reihe. Also es war nicht nur die umgestellte Innenverteidigung, da war auch vorher irgendwie ein seltsames Loch, weil sie alle im Pressing festgelaufen haben und es viel zu viel aufgegangen. Aber gut.
Der erste Vizekanzler, der sie
ausgeliehen hat. Der erste
Gast.
Wir diskutieren heute auf hohem Niveau. Genau. Ja, aber ich glaube, er hat viel probiert. Ja, also von der Stammaufstellung sind wir weit weg gewesen, muss man sagen.
Das muss man wirklich sagen. Darüber reden wir noch ganz ausführlich. Wir freuen uns natürlich, dass Sie da sind. Ich nehme an, Sie freuen sich auch, aber gar nicht so sehr, dass Sie da sind. Sie freuen sich wahrscheinlich, dass seit gestern Public Viewing wieder erlaubt ist.
Ja,
mit besseren Voraussetzungen. Hat das was mit der Euro zu tun,
ja, diese Entscheidung? Ich sage gar nicht, Zungen, Wohlmeinende, sage ich an der Stelle, behaupten das. Also ich glaube, sowohl der Bundeskanzler als auch der Gesundheitsminister und ich haben das Datum nicht vergessen, aber es war ja die Debatte 17. Juni oder 10. Juni, Öffnungsschritte, 10. passt genau, aber die offen gestanden, wir wussten, ab 1. Juli geht alles auf fast und da bis dorthin muss es schrittweise gelingen. Und dann sind 3 Wochenschritte, der erste war Mitte Mai, dann ist der 10. Juni besser als der 17. Dass das super für die Europameisterschaft und für das Public Viewing ist, da, weil die Sperrstunde auf 24 Uhr verlängert wird, ist jedenfalls absichtlicher Nebeneffekt.
Ja, genau. Sehr gut gemacht, sehr gut entschieden. Bevor wir nur noch über Fußball reden, muss ich Sie fragen, Sie sind Vizekanzler, Sie sind Sportminister, Sie sind Minister für Kultur und Kunst. Dazwischen haben Sie noch eine kleine Karenzvertretung gemacht. Hat Ihr Tag mehr als 24
Stunden?
Nein,
gar nicht. Also ich glaube, es hat... Also Vizekanzler, und das hat ja mit der Koordinierung der Regierung zu tun. Ja, wollen wir da die anderen jetzt nicht langweilen, das ist mal mehr oder weniger. Aber dass Kunst und Kultur und Sport in einem ist, ist nicht sehr oft, aber in dem Fall durch die Pandemie von großem Vorteil gewesen. Weil, insbesondere wenn es um Publikum gegangen ist, wie wir voriges Jahr, dann wird da nach der ersten Welle viele Öffnungsschritte gemacht, mache ich so ein Gefühl, ist egal. Aber wir haben dann immer versucht, Kunst, Kultur, also da geht ja ganze Veranstaltung, Branche im Wesentlichen dazu, und Sport gleich zu behandeln. Und das hat viele Vorteile gebracht. In andere Länder sind es nur eifersüchtig über sich hergefallen. Wir haben das koordiniert und heuer war das eine völlige Selbstverständlichkeit. Wenn es für die Zuschauer aufgeht, gilt Indoor, sind ja andere Sportarten natürlich betroffen, viele Ballsportarten aber eigentlich, Fußball ist ja einer der wenigen, der draußen geht, aber auch Outdoor, es gibt ja Kulturveranstaltungen draußen wiederum, immer die gleichen Regeln. Ja. Und in diesem einen Schritt, in dem großen, waren sie jetzt einmal Indoor 1.500 und draußen 3.000, mehr als woanders. Und ab 1. Juli ist überhaupt alles frei. Aber immer Gleichbehandlung und das hat Vorteile, glaube ich. Und
also das konnte man in einem entscheiden.
Ja, ja, doch, ja, das ist ein Riesenvorteil. Ne?
Sie sind aber eigentlich ins EU-Parlament gewählt worden, haben dieses Amt aber nie angetreten. Jetzt Hand aufs Herz, in den letzten anderthalb Jahren haben Sie sich manchmal gefragt, warum bin ich nicht in Brüssel, da wäre es jetzt so gemütlich, oder? Oder vielleicht wäre es im Homeoffice gewesen. Oder war das schon die richtige Entscheidung?
Auf die Idee bin ich nicht gekommen, die Entscheidung hat sich einfach gestellt, aber vielleicht ist das dann schon zu viel der Politik, aber die Ereignisse haben sich ja in Österreich im 19. Jahr überschlagen. Also für uns war es überhaupt spannend, weil wir uns nach anderthalb Jahren mit nichts überhaupt einmal ins EU-Parlament zurückgekämpft haben. 10 Tage bevor diese Wahl war, ist aber ein seltsames Video, das in Ibiza gedreht wurde, erschienen und hat alles am Kopf gestellt. Und auch da war dann klar, irgendwer muss die Verantwortung übernehmen und die Entscheidung ist so ausgegangen. Ihr werdet einmal dorthin gedrängt. Ja. Aber jetzt, wenn schon ein Europaparlament, dann wenigstens Euro. Ja.
Genau, über die reden wir gleich. Wir haben jetzt ein Jahr lang kaum die Möglichkeit gehabt, Sport in Vereinen auszuüben. Was ist dadurch verloren gegangen? Wie bringen wir die Kinder wieder dazu, in die Vereine zu kommen? Da gibt es ja verschiedene Förderungen und Ideen.
Ja, völlig berechtigte Frage. Also tatsächlich, fangen wir mit dem Negativen an, war es so, dass wir bei den Vereinen, insbesondere dort, das ist jetzt nicht nur der Fußball, ja, bei anderen, wo die Vereinsmitgliedschaft dazu führt, dass man bestimmte Dienstleistungen und Services kriegt vom Verein, wo man auch was extra zahlt dafür, mehr als in einem Fußballverein vielleicht, dass dort das zurückgegangen ist, weil die Gegenleistungen nicht ohne weiteres angeboten werden konnte. Ja, das ist ein ganzer, ja, die Leute müssen auch irgendwie aufs Geld schauen. So, aber, und insgesamt war es natürlich ein Problem, weil anders als im Profisport im Übrigen, da hat die Österreich sehr rasch sehr viel zugelassen, bei den Vereinen, bei den Amateurligen war weniger möglich. So, jetzt hat es da eine gewisse Hängepartie gegeben. Aber zwei Dinge, die positiv sind, glaube ich, und das ist auch europaweit eher einmalig. Wir haben die Profiligen sowieso, glaube ich, mit ziemlich hohen Förderungen drüber gehoben. Also das sind erste Befürchtungen, dass die mehrere, gerade in Oberösterreich, in Straucheln kommen. Die sind ja abgewendet worden. Also wir haben 2x35 Millionen reserviert, nur für die Profiligen. Mhm. Das wird auch genutzt. Und im Amateurbereich ist es noch viel mehr Geld, dass die zumindest ökonomisch die Kosten und teilweise ja die Einnahmenausfälle ersetzt gekriegen. Das heißt, da ist er gewesen. Ja, das haben die ja gekriegt. Das funktioniert auch. Also das geht wirklich. Antrag, mehr oder weniger unkompliziert eigentlich. Bewertung, Knopfdruck. Und viele haben innerhalb von ein paar Tagen dann schon die erste Tranche gekriegt.
Und wurde auch genutzt.
Ja, ja, doch. Also wir haben im Sport, Amateursport, mittlerweile müssen wir schon über 100 Millionen beantragt, zugesagt oder eigentlich sogar schon ausgezahlt. Oh, okay. Und da ist ja verlängert worden, apropos Comeback, bis 30. Juni, damit wir ja eine lange Phase haben. Wir haben ja mit dem Finanzminister ausreichend Geld ausgedealt. So, also da hat es nichts. Trotzdem brauchen wir auch andere Dinge, auch mentale Dinge. Und da geht es ja darum, dass man wieder die Vereinsmitgliedschaften attraktiviert. Auch das wird gefördert. Mhm. Wieder fast 10 Millionen dafür. Das kriegen die Vereine, damit sie Angebote machen können, erstes Jahr, also gerade dort, wo die Mitgliedschaft mehr kostet, mit einem kleinen Selbstbehalt einfach anbieten. Ja, so, dann kommen die Leute zurück. Oder wir gehen ja sogar so weit, in der Investition, dass neue Mitglieder in die Sportvereine rekrutiert werden können auf die Art und Weise. Und dann die Image-Kampagnen, alles unter dem, ich glaube, gar nicht blöd im Sport, unter dem, wenn man so will, Hashtag Comeback Stronger, weil gerade von dort kennt man es ja, verletzen, und dann gibt's nicht immer, aber oft auch mit einem gewissen Willen, sich zurückzukämpfen, diese Phänomene. Und von dort kommt's ja auch vom Sport. Ja, total. Also, wir werden auch, es ist ja der bleiben wir beim Amateursport jetzt, gibt's im Herbst hinein, die Tage der Sportvereine, wo Vormittag fast alle Schulen mittun und es aufmachen. Apropos, im Sommer haben wir ja immer das Thema gehabt, dass die öffentlichen Gebäude an Schulen zu sind und die Sportplätze nicht genutzt werden können. Da wird jetzt groß aufgerissen, nicht überall, weil ich bin ja nicht der Schulhalter, aber die Kampagnen funktionieren. Also es hat dann manchmal die Krise auch was Gutes, weil viel, viel mehr für die Zukunft da wird. Ja, aber
wir müssen die Jugendlichen wieder zurückbringen.
Ja, ein allerletztes, die Beinen haben aber als erstes auch ungetestet im Übrigen, die unter 18-Jährigen haben als erstes schon seit März heuer trainieren dürfen, am Anfang zwar noch mit Abstand und im Freien, aber weil man gesehen hat, und da sieht man die große Bedeutung des Sports, gerade für die Jungen, weil wir schon nicht nur physische quasi Schäden und die Nicht-Fitness zu beklagen hatten, sondern noch mehr die psychologischen. weil die nicht zusammenkommen können und wenn du nicht rauskommst und du nicht bewegen kannst. Und deshalb wurde im März für die unter 18-Jährigen im Freien das aufgemacht und wurde auch genutzt. Auch ja, ohne Testen und Impfen, ja.
Ja, die Sportvereine sind ja oft eine soziale Gruppe.
Ja, und über die Vereine wurde es organisiert, ja. Also das ist vor allem dann auch nur Kooperation gewesen.
Aber vielleicht. Vereine. Sie sind ja aus der Steiermark. Ich weiß, Sie sind Fußball interessiert. Da gibt es immer zwei Farben, für die man die Daumen drückt. Was ist es bei Ihnen? Schwarz oder Rot?
Ja, seit Kindergarten heute schwarz. ja, die große die Affinität. Große Affinität. Ja, die grüne Mark, ja, die steht ja für sich. Da ist nicht schön, alles grün. Die grüne Mark, das grüne Herz Österreichs. Also man könnte ja nur Kampagnensprech da machen.
Außer bei Sturm.
Aber ja, Sturm passt super, ja. Aber
das, ist eine Kindheit,
das ist eine Kindheitsprägung.
Ja. Was haben Sie für Positionsspiel?
Nein, ich habe dort gespielt. Das ist ein altes Märchen. Ich bin dort mitgelaufen, ein Jahr lang. In der bei der U21. Sowas gab es damals. Ich glaube, zu Ihrer Zeit hat es das, glaube ich, gar nicht mehr gegeben.
Ja,
aber 1981
hat es U21
gegeben.
Ja.
Und da durfte ich mittrainieren und war dort dabei. Und das war es dann aber schon. Und deswegen möchte ich das immer ein bisschen abbremsen, weil man muss ja ehrlich bleiben.
Ja, weil sonst kommt noch wer und engagiert sich, ne?
Ja, eben.
Ja, also was, genau.
Was haben Sie für eine Position gespielt?
Heute würde man sagen, offensives Mittelfeld. Damals ist im Wesentlichen noch 4-3-3 gespielt worden und nicht einmal jongliert worden. Nicht? Halt rechts im Mittelfeld, aber eher nach vorne. Ja.
Ich weiß aber, Sie interessieren sich auch für den internationalen Fußball. Gibt es da irgendeinen Lieblingsclub, ein Lieblingsland?
Ja, also von den Nationalteams her hat jetzt viele quasi sentimentale Favoriten meinerseits geben, aber im Clubfußball ist es halt auch so, da kippt man halt einmal rein, wie viele beim Zuschauen, das war ganz früh in die 70er Jahre, so alt bin ich schon, in Schule halt, nein, bei mir war es der FC Liverpool, nicht was Deutsches, und da habe ich sogar das Garagentor mit FC Liverpool zuplakatiert, zur Freude meiner Eltern, nicht gut, aber da gleich einmal eine Sprayaktion, aber sonst war es dann aufgrund der Spielweise, muss ich allerdings sagen, der FC Barcelona, auf das kommst du halt bald einmal. Ja. Bei den Nationalmannschaften ist es wieder anders. Als Kind Holland, also wie das Finale Deutschland-Holland 74, das war immer die Streiterei, so wie Rolling Stones gegen Beatles, also 10 Jahre vorher. Greuff gegen Beckenbauer.
Ja. Herrlich, ja? Wenn Sie sich daran erinnern können, haben Sie die besten Tage schon hinter sich.
Aber da... Was das? Da waren schon viele
die besten Tage
waren schon viele dabei. Ja. Na ja, 1974, ja.
Da war ich noch nicht auf
der Wahnsinn, ja. So alt bin ich. Ja, dafür war ich noch ein Kind. Ja.
Aber immer zu den Nordländern kommen, so, oder?
Ja, aber die sind dann wenigstens im 88er Europa, weißt du, waren.
Ja. Nein, ja, dieses aber damals halt für
Italien
war ich noch. Für Italien?
Nicht für Italien, aber das hat eine hohe Affinität gehabt, weil ich dort dauernd unterwegs war.
Mhm.
Halt
als,
quasi so mehr Interrail, immer noch mit, das waren meine Sommerurlaube, waren.
70er Jahre war Lignano und da.
Nein, das soll ich dann auslassen, wie ich selber entscheiden möchte. Weil ich bin eher dann mit dem Zug bis nach Sizilien gefahren und alles, was dazwischen war. Nicht? Und okay. Da sind einige Stadien auf der Strecke.
Das heißt, heute Abend drücken Sie den Italienern die Daumen?
Ja. Ja, eher schon. Okay, eher schon, ja.
Aber das traut sich sagen, wenn er da sitzt. Ja, in Istanbul aufgewachsen.
Ja, ich muss ja emotional bleiben.
Ja.
Also ich darf nicht vernünftig entscheiden, sondern vor allem emotional.
Genau. Ja. Ja.
Ich muss da die Stange halten für die Türkei.
Es wird ja in Rom gespielt. Zum ersten Mal findet die Euro ja in 11 verschiedenen Stadien statt. Ist das jetzt nicht unbedingt praktisch und gar nicht nachhaltig? Was sagt ihr da dazu?
Naja, sagt ihr mal was.
Naja, ich denke, es zeigt ein bisschen schon die Verbindung zwischen den Ländern.
Also
ich
glaube, in Pandemiezeiten.
Nein, aber trotzdem. Es steht schon im Vordergrund, dass es hier um ein gemeinsames Europa geht. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten einer Pandemie wichtiger denn je. Weil heute ja die Menschen sowieso das Fernsehen perfekt zu Hause empfangen können. So gesehen, glaube ich, ist das ein schönes Zeichen, dass Europa hier ein Signal setzt.
Ja, und nachhaltig ist es insofern, dass die Euro die 2020 Euro geblieben ist, vom Namen her, denn sonst hätte man irrsinnig viel wegwerfen müssen, was halt schon gebrandet war, was schon ausgedruckt war, das Logo wieder verändern. Also das hat man alles beibehalten und hat gesagt, mein Gott, das ist halt ein Jahr später, aber 2020, so heißt unsere Euro. Vielleicht schauen wir uns einmal kurz an, wie gespielt wird. Was ist das Rezept? Wie kann man Europameister werden? Ja, genau. Aber, und auf 11 verschiedenen Schauplätzen. Und dann wird zuerst in Gruppen gespielt, wo immer 4 Länder in einer Gruppe sind. Und dann gewinnt man tunlichst eine Gruppe, wenn man Europameister werden will. Denn dann trifft man auf einen zumindest vermeintlich schwächeren Gegner ab dem Achtelfinale. Und ab dem Achtelfinale, da wird in einem Spiel dann entschieden, wie geht's weiter nach 90 Minuten, dann Verlängerung, Elfmeterschießen.
Aber dann treffen wir uns wieder, weil da spielt Österreich
dann. Ja, ne? Hoffentlich.
Halbfinale.
Darüber reden wir auch noch ganz genau. Und dann geht's weiter, Halbfinale, Finale. Also eigentlich, um Europameister zu werden, braucht man nur eines tun, das Finale nicht verlieren. Gibt es für politische Karrieren auch so einfache Rezepte?
Nein, mit Sicherheit nicht. Wenn man im Fußball immer mehr Tore schießt als der Gegner, hat man hohe Wahrscheinlichkeit.
Genau. Herbert Borowska gesagt.
Ne? Blochspülen hochgewinnen, ist das Motto, oder?
Da hätten wir jetzt einiges drinnen im Phrasenspiel.
Ja, ja, genau.
Das Phrasenspiel.
100 Euro.
100 Euro rein.
Ja, ja. Ja, wir haben es gehört, seit gestern ist Public Viewing wieder möglich. Also laden Sie Freunde ein und dann ran an die TV-Geräte. Aber Michael Weber, wie schaut man denn am besten? Wie funktioniert es am besten, dass man auch vielleicht draußen schauen kann?
Das ist das Nette. Also ihr habt wirklich in der Regierung gesagt, Public Viewing möglich. Und in der Tat, es gibt noch etwas, nämlich immer moderner, immer populärer, dass die Leute sich den Fernseher rausstellen. Ja?
Und, das wird es auch werden.
Ich glaube auch.
Weil die langfristige Planung haben wir vielleicht noch gehabt. Für diesen Public Viewing. Ne?
Das heißt also, ich brauche gar nicht 3000 Menschen, sondern so im Freundeskreis, dann stehe ich den Fernseher wo auch immer hin. Man braucht in Wirklichkeit nur mehr so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ein Steckmodul. Das steckt man auf der Rückseite des Fernsehers rein. Und dann kommt die gute alte Antenne, schaut jetzt sehr modern aus. Die stellt man hin und das war's. Weil nämlich vom Kahlenberg, vom Schökel, egal wo man ist, 400 Sender in Österreich bringen das Fernsehen zu den Menschen nach Hause. Das heißt, das steckt man in den Fernseher nach hinten rein und das ist Kosten. Das ist das Nette, das kostet nichts. Ich muss kein Abo machen, ich muss gar nichts machen und nennt sich, also in dem Fall Österreich sagt dazu Simple TV, Antennen TV. Der klassische Antennen TV, also zu unserer Zeit noch, damals das Match war nur FS1, FS2.
Hat da hat man hinter so einen Kleiderbügel in den Fernseher
stecken. Aber heute noch immer das Signal kommt vom Kallenberg oder vom Schöckl oder Geisberg, von den 400 Sendeanlagen vom ORF. Und der ORF überträgt alle Match, das heißt 51 Stück, live in, das nennt sich jetzt perfekter Qualität, aber das einfach ist es geworden. Hinten reinstecken und damit.
Und so schaut eine Antenne jetzt aus.
So schaut eine Antenne aus und das nennt man Steckmodul und das war's. Also,
wir sind ja alle schon ein bisschen älter, aber wo schauen denn junge Leute? Streamen die? Haben die eine App? Wo schauen die zum Beispiel die Euro jetzt?
Also es gibt unterschiedliche auf einer App. Das ist übrigens dieselbe App, heißt da Simply App, Simply One App einfach. Und der Simply TV ist das drauf. Und das Schöne ist aber an der Variante, man braucht nicht irgendein Abo jetzt unterschiedlich von den Großen, ob das Netflix sei oder was auch immer heißt, sondern es ist in der Luft. Das Signal ist in der Luft. Und man kann es überall schauen. Und das ist das Praktische an der Variante. Und wenn ich tatsächlich 10, 20 Freunde einlade und den Biervorrat möglichst oder Mineralwasser oder was auch immer, schaut, was da ist, dann funktioniert das einfach. Ich stelle den Fernseher hin und das war's.
Nichts peinlicher, als wenn man Gäste hat und dann funktioniert das nicht und man kann nicht schauen.
Übrigens bei jedem Wetter.
Bei jedem Wetter?
Ja, und der
also
Vorteil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber beim Satellitenfernsehen kommt ja das Signal von 36.000 Kilometer von dem Satelliten.
Da kannst du schon mal einrennen.
Mhm. Nicht nur einrennen, es dauert auch ein bisschen länger. Also, und dann schreit der eine schon da und der andere noch nicht.
Ja, Garten ist schon das Tor gefallen.
Beim Internet ist es oft schwierig, ich weiß nicht, ob ihr das gestern mitgekriegt habt, aber es ist ja alles ausgefallen.
Also ich wollte sagen, das funktioniert immer.
Das und schnell. Der Kallenberg funktioniert immer.
Ja.
Das ist das Nette an der Variante.
Sehen Sie die Tore früher.
Nicht, aber geschossen. Zuerst muss es geschossen werden. Ja. Also,
das ist oft das Schwierigste. Auf kurier.at/euro kann man auch sämtliche Informationen herunterstreamen und ein Push-Service gibt es auch noch. Da erfährt man dann sofort, wann ein Tor gefallen ist. Was heißt eigentlich UHD, weil du vorhin gesprochen hast davon, wie gut dieses Signal jetzt schon ist.
Naja, eins ist klar, sie müssen gescheit kicken, also sie müssen gescheit spielen, das ist das Wichtigste.
Da kann das schon gut, schalt der Sender weg. Oder was?
Ja, aber sonst ist er weg. Aber vom Bild her, die Fernseher werden ja immer größer. Wie groß ist Ihr Fernseher zu Hause?
Na, ich habe daheim gar keinen, aber im Büro habe ich jetzt
einen. Aber wie groß ist der?
Ja, sehr groß.
Ja. Und wie groß ist dein Fernseher? So, auch wahrscheinlich, ja? Das heißt, es muss nicht nur das Match super rennen, sondern die Bildqualität muss stimmen. Und da gibt's jetzt, also alle Matches werden in HD, in High Definition ausgetragen. Das ist praktisch jetzt viermal schärfer als das Bild, das wir jemals gesehen haben. Wer sich noch erinnert, das war ja so Schneegestöber früher, ja, ne? Also so dieses, das gibt es nicht mehr. Digitales Fernsehen heißt einfach ein perfektes Bild mit High Definition. Es gibt auch den nächsten Schritt, aber das wird noch ein bisschen dauern, vielleicht bei der nächsten eben UHD, Ultra High Definition, 4K, vielleicht schon mal gehört. Das heißt, das ist noch einmal fünfmal schärfer, das siehst du dann praktisch übrigens auch bei den Moderatoren und bei den Fußballern.
Das ja,
Das siehst du am Tag vorher, das Memo, was der am nächsten Tag gekriegt hat.
Nein, aber das ist natürlich dann die Bildqualität, nachdem die Dinger immer größer und schöner werden. Muss natürlich passen und das muss funktionieren.
Wie ist das bei dir? Wo bist du Fan? Bist du überhaupt Fußballfan?
Nein, ich bin ein alter Rapidler. Das ist also, wir zwei kommen aus Otterkring. Wir kommen aus Otterkring.
Okay.
Also da gibt es auch das Rapid-Gymnasium in der Marolfingergasse. Da bleibt gar nichts anderes über. Ne?
Wenn man jetzt.
Ihr glaubt seinen eigenen Tunnel nach Hütteldorf.
Genau. Wenn man jetzt draufkommt, erstens, heute fängt ja die Euro an, ich hole mir noch schnell den neuesten Fernseher, worauf sollte man achten?
Das ist ganz wichtig, also abgesehen davon ist ganz, Fernsehen ist übrigens, also der Fußabdruck, der ökologische Fußabdruck ist beim Fernsehen wesentlich geringer, wenn man drauf schaut, auch, dass der Energieverbrauch sich in Grenzen hält. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich, wenn man nur ein kleines Zimmer hat, nicht so ein, so ein 60, 80 Zöller, das ist nicht so gut, weil der Abstand auch stimmen muss. Also man sagt ungefähr zwei, dreimal so der Abstand von der Diagonale des Fernsehers sollte man wegsitzen. Dann hat man eigentlich die beste Qualität. Ja, und wer jetzt, Mediamarkt wird es Angebote geben und auch beim Händler gibt es natürlich oder
selbstverständlich. Beim österreichischen Fachhändler.
Ja, beim österreichischen Fachhändler. Genau. Der gibt einem dann dieses Modul dazu.
Ich bin auch für die Fachhändler, ja.
Genau, Fachhändler.
Ja, du gibst es dazu, weil das kriegt er kostenlos dazu mit der Antenne und dann kann er eigentlich alle seine Freunde einladen.
Aber aufpassen, dass man den Fernseher noch durch die Tür kriegt. Also 55 Zoll wäre okay, oder?
Ja, aber ich bin, da kann
genau. Nicht, ne? Du hast uns so einen Fernseher mitgebracht und den können Sie gewinnen. Sie müssen allerdings noch bis nach der Euro warten, weil so lange steht er bei uns. Aber dann können Sie gewinnen. Was Sie dazu tun müssen, ist allerdings zu erraten, wer wird Europameister. Also die Finalpaarung bitte per Mail an europameister@kurier.at und im Betreff bitte ebenfalls Europameister eintragen. Dazu das Spielergebnis nach 90 Minuten. Den Europameister kann man dann unterstreichen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt der Fernseher zu einem nach Hause, wenn man ein bisschen Glück hat. Also im Falle des Falles entscheidet das los. Und weil das wirklich schwierig ist, dürfen Sie damit noch warten bis zum ersten Achtelfinal. Aber dann wird getippt. Was tippt ihr so? Wer wird Europameister?
Was sagen Sie?
Frankreich.
Frankreich?
Was sagst du? Italien.
Italien.
Türkei.
Schön wär's, aber wir wollen ja realistisch bleiben. Deswegen... Es gibt
Österreich.
Österreich, ja, warum nicht?
Ja?
Warum?
Ja. Okay.
Na, Conchita hat gewonnen, ne? Und da kann auch damit rechnen.
Genau. Gewinnen kann man auch davor schon, nämlich wenn man unsere Quizfrage des Tages beantworten kann. Dazu gibt's ein Kurier-Fan-Package, das können wir hier herzeichnen. Da ist ein Trikot drinnen und ein paar kleine Überraschungen. Dazu bitte die Quizfrage des heutigen Tages beantworten und dann ein Mail schreiben an emstammtisch@kurier.at und den Begriff Quizfrage 1. Und diese Quizfrage des heutigen Tages, die lautet, wurde schon einmal eine Euro verschoben? Ist das A nullmal passiert, also ist jetzt zum ersten Mal, oder B einmal, C zweimal oder D dreimal? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, jetzt ran an den Computer oder an das Handy.
Inklusive 2020 oder nicht?
Das ist ohne 2020.
Also bis
das,
jetzt?
Ja, okay. A, 0 mal wäre okay. Dann 20, ist es das erste Mal. Genau, okay. Ist das schon mal passiert? Ja oder nein?
Ist das schon mal passiert?
Ja, das besprechen wir dann gleich in der Werbepause. Der Gewinner wird morgen bekannt gegeben oder natürlich auch per Mail, falls Sie nicht zusehen. Aber wir gehen davon aus, dass Sie zusehen und wir sind gleich wieder für Sie da nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Vizekanzler Werner Kogler und von der ORS Michael Weber und unser Fußballexperte Muhammed Akar Gündüz. Heute Abend geht's los. Türkei gegen Italien. Was können wir da erwarten, Muhammed?
Auf jeden Fall ein mageres Spiel.
Ein mageres Spiel, ein typisches Eröffnungsspiel,
ja, genau,
glaubst du?
Wenn man jetzt die Vorbereitungen der beiden Mannschaften anschaut, da war alles dabei. Aber wir haben eine italienische Mannschaft, die seit 27 Spielen, weiß ich nicht, so wenig Tore wie möglich gekriegt hat, 20 Spiele, kein Gegentor erhalten hat. Die Türken in der Quali-Gruppe nur 3 Tore erhalten. Also es.
Aber das würde ja eher dafür sprechen, dass die Italiener so überragend sind und die Türken nur so wegschießen. Oder ja, ist das dein persönlicher Wunsch jetzt, dass das ein mageres Spiel
ist? Es ist natürlich auch Wunsch dabei, aber die Türken sind vor allem in der Verteidigung sehr, sehr gut aufgestellt. Also das ist wirklich Prunkstück. Dieser Mannschaft und deswegen glaube ich nicht, dass da viel Tore fallen werden.
Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem italienischen Fußball und dem türkischen Fußball?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, die Italiener sind einfach viel organisierter, viel strukturierter im Spiel.
Die Italiener organisierter?
Ja.
Aha. Wir reden nur über Fußball.
Fußball, genau. Fußball, da sind sie wirklich. Also ich habe ja auch selber in Italien gespielt. Das muss alles genau perfekt ablaufen, alles im Spiel. Mhm. Und ich habe genauso in der Türkei gespielt. Da ist mehr Chaos oder chaotische Kreativität, muss man so auch gesagt haben. Also deswegen.
Die Türkei ist ja sehr bekannt für den Clubfußball. In Istanbul ist jeder Fan von irgendwas und die Stadt dreht durch, wenn Fußball gespielt wird in der Champions League, in der Euroleague oder in der Liga. Aber was ist denn los in der Türkei, wenn die Nationalmannschaft spielt?
Es waren in letzter Zeit ja sehr, sehr viele Erdbeben in der Türkei. Und ich glaube, das könnte auch ein Mitgrund sein, dass der Seismograf wieder ausschlägt, falls ein Tor fallen sollte. Es wird sicher ordentlich gefeiert werden. Nur die Frage ist halt, was am Schluss rauskommt. Also ein Tor alleine wird nicht viel reichen.
Ja, wer weiß. Weil die Italiener, die haben sich wirklich warm geschossen in den beiden Vorbereitungsspielen. Also Österreich hat 0-1 verloren und 0-0 gespielt. Wir haben uns nicht warm geschossen. Aber Italien hat 7-0, okay, gegen San Marino gewonnen und 4-0 gegen EM-Teilnehmer Tschechien. Das ist schon eine tolle Leistung, oder?
Ja, weil wieder sehen wir, nicht? Immer zu null. Und die letzten 8 waren zu null, die letzten 8 Spiele.
Sie haben seit 27 Spiele sind die jetzt ungeschlagen.
Genau.
Und davon aber, ich glaube, 22 Mal gewonnen und davon 20 Mal zu null. Ich meine, natürlich, man muss ein bisschen relativieren, das Ganze. Ja, also da waren keine großen Nationen dabei. Ich glaube, es war einmal Niederlande und einmal Portugal dabei. Sonst waren es vermehrt kleinere Mannschaften und dann wieder kleinere Nationen. Aber trotzdem muss man mal so eine Serie hinlegen. Und wenn sie einmal ein Tor erhalten, dann in den letzten 27 Spielen nicht mehr als eines.
Aber wie macht man das, dass man so lange kein Tor bekommt?
Ja, wie gesagt, also zuerst einmal relativieren. Es geht einmal gegen andere Nationen. Ja. Zweitens, die Italiener sind ja bekannt dafür, für ihre gute Defensivarbeit. Ja, das ist ihr Um und Auf. Und nur jetzt ist mit dem neuen Trainer, mit Mancini noch dazugekommen, dass sie auch offensiv, wenn man an den Ergebnissen auch sieht, einen richtig guten Offensivfußball spielen. Mhm. Und sie geben dem Gegner einfach keine Möglichkeiten. Wenn sie den Ball haben, sind sie gut. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann schauen sie, dass sie ihn sofort wieder.
Also Italien hat in der Quali 10 Spiele gespielt und 10 Mal gewonnen und hatte aber in der Gruppe Finnland und Griechenland, Bosnien, Armenien, Liechtenstein Also trotzdem
ja, natürlich.
Waren das
also,
gute Gegner.
Eine Serie muss man mal zuerst mal hinlegen.
Und sind ein berühmter Euro-Teilnehmer zum 10. Mal, sind die schon bei einer Euro dabei. Davon können wir auch noch träumen. Allerdings waren sie zum letzten Mal 1968 Europameister. Das ist dann doch schon ein Zeitl her.
Das einzige Mal, genau.
Ja.
War das einzige Mal.
Hat Herr Italien gesagt, wer wird Europameister? Du hast gesagt,
Italien.
Nach 1968 der zweite Europameistertitel.
Wir waren schon öfter Fußballweltmeister.
Ja, genau. Also sind eher eine WM-Mannschaft. Schauen wir uns kurz an, wer ist noch in der Gruppe A? Da ist noch Wales und die Schweiz dabei. Also Italien, Türkei, Wales und die Schweiz. Wer ist da für euch der Favorit auf den Gruppensieg?
Ich glaube, die Italiener sind auf jeden Fall die Favoriten. Also da braucht man gar nicht diskutieren drüber. Und dann kommen natürlich...
Gebt ihm recht?
Ja, und die Türkei. Ja. Obwohl, ich glaube, das ist sehr, sehr eng wird. Also, die Waliser sind, haben eine sehr gute Mannschaft. Auch die Schweizer darf man nicht unterschätzen.
Die Schweizer sind auch sehr stabil seit Jahren. Also, weiß ich nicht.
Das wird sehr, sehr eng werden um Platz 2 und 3. Mhm. Weil es kann ja der dritte Platz auch
genau. Die besten, vier besten Dritten in den Gruppen steigen auch noch ins Achtelfinale auf.
Das wissen wir noch von der EM 2016, wo ja Portugal mit 3 Remis.
Genau. Drei Unentschieden haben sich irgendwie gestümpert ins Achtelfinale und waren letztendlich Europameister. Genau. Also es muss nicht immer so von vornherein wirklich flutschen. Das ist unsere Hoffnung. Ich sage das nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wenn Österreich in der Gruppe C auf Platz 2 kommt, und das hoffen wir natürlich ganz, ganz stark, dann kommen wir auf den Sieger der Gruppe A. Und das wäre dann Italien.
Genau.
Wünschen wir uns da auch Italien oder sagen wir nur, hoffentlich gewinnt der andere die Gruppe? Ah.
Ja,
nein, Italien, Österreich wäre auch cool, oder?
Ja, aber du weißt ja nicht, was uns erwartet, wenn wir Erster oder Dritter werden.
Ach so, ja, stimmt. Das
da
wissen wir dann gar nicht.
Die deutsche Gruppe. Europameister, Weltmeister oder Deutschland. Ja. Also.
Die Todesgruppe F, oder? Da ist Deutschland, Portugal, Frankreich.
Die Ukraine müssen wir zuerst gewinnen, oder?
Ja.
Na, zuerst sagen wir mal an, die
Deutschland. Zuerst die Hose, dann die Schuhe.
Ja. Gut, wir gehen ja davon aus, dass wir eine gute Mannschaft haben.
Aber die Österreich-Gruppe ist stärker, als man geglaubt hat, bis jetzt, glaube ich, weil Nordmazedonien, also das Pflichtspiel, ja, WM, Quali in Deutschland 2-1 gewinnen, da ist aber nicht nur Glück gewesen, also das habe ich zufällig gesehen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, das habe ich sogar gesehen. Ja, also.
Und Sie waren noch im Stadion, oder, bei Österreich gegen die Slowakei?
Ja, das ist aber keine Kunst.
Und wir nehmen ja, wir nehmen ja schlechte Vorzeichen und Omen mit.
Ja.
Also 3 Spiele, kein Tor.
Ja, wir haben schon 316 Minuten. Das ist wirklich bitter, kein Tor.
Und wir haben
Tor
sowas Ähnliches gehabt bei der EM.
Ja, bei der EM 2016 war es so ähnlich.
Mit einem mageren Tor ausgeschieden.
Aber wie schauen Sie denn eigentlich Fernsehen? Also wie kommt
ja,
das Fernsehen
das ist
aus?
Jetzt, weil es hat sich ja vieles verändert da noch. Ständig Wahlkämpfe 2019 eben, aber wie angesprochen,
weil
dann
nur am Handy
Regierung.
Ist ja klar,
nein, ja. Aber ich bin nicht beim, keine Sorge, ja. Also ihr Branche, also wir müssen nicht haben. Wir haben eben in meinem Büro, seit klar war, Sportressort ist dort einmal ein gescheiter Fernseher reinkommen. Das läuft öfter mit. Und die Frage ist ja in Wahrheit, also es gibt nur Fernsehen in Österreich, ja, aber die Frage ist ja, wie viel Zeit wird sein neben der Arbeit? Ja, aber doch. Also ich glaube schon, dass ich so circa die Hälfte unmittelbar anschauen kann.
Und was denn im Stadion mit Zuschauern?
Ja, also war schon einmal, also akustisch war schon viel da, optisch hat es natürlich immer noch anders ausgeschaut durch die 3000er Beschränkung. Das waren dann auch immer noch so vereinzelte Punkte im großen Oval. Ja. Mhm. Dazu war das Stadion, das Hapelstadion Prater so ein riesiges Oval ist, dass das sich
die 3000
dann mit sich ausschaut.
Die haben wirklich alle Abstandsregeln einhalten können.
Ja, locker, aber das wollen wir nicht kommentieren, nur aber akustisch, dadurch, dass ein Stadion leerer ist, ja, der Rückhall, ob desto wieder lauter wird sogar, ja, akustisch waren schon Fangesänge zu vernehmen.
Ja, gut, man kann ja ein bisschen was einspielen, auch beim Fernsehen, ne?
Ja, das wäre cool, würden wir das endlich tun, ich hätte das sofort gemacht. So ein bisschen Atmosphäre, oder, für den Fußball. Aber jetzt wird ja hoffentlich alles anders und bei der Euro sind immer wieder Zuschauer erlaubt. Das ist ja auch länderunabhängig, weil wir 11 verschiedene Austragungsorte haben. Es sind in jedem Land natürlich anders
genau.
Die Bestimmungen.
Wirklich?
Ich glaube, ja, in Ungarn 100%. Also die genau. Stopfen das voll.
Ja,
haben wir
voll.
Eigentlich da jemand vor Ort, der mal schaut, so wie funktioniert das, damit wir das vielleicht
auch in
der Bundesliga...
Nein, es ist nicht mein Job, aber was ich mitgekriegt habe, ist, es gelten die nationalen Bestimmungen auf der einen Seite und die UEFA, aber da kann ich nur dilettieren, wird sicher auch irgendwelche Mindestregeln haben, aber das Ergebnis ist jedenfalls am wenigsten sind, glaube ich, in Kopenhagen. Aber das die Relation ist ja interessant, weil München ist ein großes Stadion, ich glaube, die müssen mit 14.000 auskommen. Und Budapest ist ziemlich voll. Ja, also ich glaube, da würden sogar noch mehr reingehen, aber da werden dann die UEFA-Bestimmungen greifen. Aber soweit die zulassen, wenn sie sagen, glaube ich, 67.000, das wird dann schon hinkommen. Und da sieht man einfach, wie die unterschiedlichen nationalen Bestimmungen hier greifen. Aber das heißt, nein, an sich würde man meinen, nein. Aber da ist natürlich die Souveränität der Staaten zuständig, weil die ganzen Gesundheitsbestimmungen, das ist ja in der Union jetzt schon das Thema gewesen, sind halt überall anders. Und so bleibt es halt auch. Ja, das ist jetzt nicht wegen der Euro geändert worden. Ne? Weil wir haben ja sonst eine Reihe von Regeln, das merkt man ja auch so in der Berichterstattung, die unterschiedlich ausfallen. Aber insgesamt, es wird kein Stadion sein, das leer ist, also kein Geisterspiel und wir da die Erfahrungen austauschen.
Deswegen sind ja auch zwei Stadien rausgefallen.
Ja.
Dublin Bilbao sind die rausgefallen.
Wer hat das übernommen?
Die Spiele in Dublin übernehmen St. Petersburg in der Gruppenphase und das Wembley-Stadion
ab dem Achtelfinale.
Und statt Bilbao kommt Sevilla dazu.
Das könnte sich auch irgendwie ausgehen, dass Österreich im Wembley-Stadion spielt. Das wäre auch cool, oder?
Ja,
also das wäre schon
ein tolles Stadion.
Das wäre schon nett. Wir haben ja diesen Gegner, Slowakei, wahrscheinlich nicht umsonst ausgewählt, oder? Franko Foda ist ein schlaues Kerlchen, weil er gedacht hat, okay, das ist so ähnlich wie Nordmazedonien, da erwartet man sich einen tiefstehenden Gegner, der auf Konter aus ist. Was muss man jetzt tun, dass es gegen Nordmazedonien besser klappt als gegen die Slowakei?
Mehr Torchancen herausspielen.
Und wie macht man das?
Das Spiel an sich war ja bis zum gegnerischen 16 oder bis ins Drittel, in das gefährliche Drittel des Gegners war ja okay, aber danach war eigentlich Endstation und Franko Foda muss schauen, dass er seine Spieler da dahinter hinbringt. Dass er seine Spiele in gefährlichere Räume bringt und dass man zu Abschlüssen kommen.
Mhm. Ja, ich glaube, da geht's auch um ein bisschen ein Wirbel erzeugen an Kreativität. Man hat ja gesehen, dass mit Arnautović, denn das ein bisschen gelungen ist, weil der hat sich ganz anders bewegt in diesen Räumen.
Ja,
aber
ich sage
noch einmal, was ich eingangs gesagt habe, mir macht mehr Sorgen als, ich trau offensiv gewisse Kombinationsfähigkeit unseren schon zu, dann, wenn es darauf ankommt. Aber es wird immer konteranfällig bleiben gegen sowas wie Nordmazedonien und da hoffe ich dann aber auf eine Viererkettenformation, die dann halt in der Mitte auch besser tut und steht.
Das eine hängt
ja
mit dem
anderen
zusammen.
Die Abwehr hat jetzt auch nicht so super funktioniert, muss man
also
auch sagen.
Also wenn ich gut angreife, dann kann ich auch gut verteidigen, so grob gesagt.
Wenn ich den Ball habe, kann ich kein Tor kriegen.
Zum Beispiel, genau. Und wenn ich den Ball nicht hergebe, kann der Gegner kein Tor schießen, wieder 2 Euro.
Wir müssen hier ja was verdienen.
Und natürlich, die Wechsel haben geholfen, dass wir zu Torchancen gekommen sind. Aber das waren bedingt durch diese personellen Wechsel, personelle Veränderungen, haben zu gewissen Dingen geführt. Die Frage ist halt, ob man nicht auch im technisch-taktischen Bereich noch was machen kann, damit man da reinkommt.
Der Herbert Braska hat in der Pause des Spiels gesagt, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir den Sascha Kalajdzic auch mal am Kopf treffen. Das heißt, es muss mehr um die Seite kommen, man muss mehr reinflanken.
Ja,
wer wird von Anfang an spielen?
In der Pressekonferenz hat er gesagt, er hat schon 7, 8 Namen schon im Kopf. Es fehlen nur mehr 2, 3, 4 Positionen. Also es hat sich sicher schon das eine oder andere herauskristallisiert. Es wünscht sich natürlich jeder, dass sein Arnautović spielt. Es wünscht sich jeder, dass...
Wird er spielen, glaubst du, gegen Nordmazedonien schon?
Ja, wie er beieinander ist, ne?
Genau.
Also wie es ihm geht. Ne?
Aber jetzt natürlich
ja, das ist immer die Frage. Wenn es einem nicht so gut geht, sagt man dann, okay, du spielst von Anfang an und schaust einmal so lange, bis du
gut bist. Aber er muss auch immer spielen.
Also, ja,
aber
er muss auch immer spielen,
Er muss seine
Pressekonferenz
sein. Er muss funktionieren. Ne? Er kann sich auch nicht ausreden. Ne?
Ja, funktioniert aber nicht immer gleich gut.
Ja. Wie bereitet man sich auf eine Pressekonferenz vor?
Am besten gar nicht mehr.
Macht ihr das so? Geht ihr da rein oft? Weil man
nein, ist unterschiedlich.
Nein,
ist völlig unterschiedlich. Aber oft ist es schon so, dass man erst knapp entscheidet, wer den Ministerrat anschließend kommentiert. Also da bleibt gar nicht so viel Zeit.
Also dann doch so ähnlich wie beim Fußball. Gehst du und sag was oder du spielst los?
Gut, ja. Aber Interview und Fußball, das wären interessante Anekdoten.
Ja.
Da hat es auch schon tolle Interviews gegeben.
Ja.
Interviews über Fußball?
Ja, von Fußballern. Nach dem Match zum Beispiel.
Ja. Haben wir alles schon tolle gehört. Was ist so dein größter Fauxpas bei einem Interview? Nein, du hast immer was Gescheites gesagt, oder?
Nein, ich habe nicht immer was Gescheites gesagt. In der Emotion verliert man sich schon das ein oder andere Mal. Aber nicht so, dass es jetzt so wie ein Pfeffer vielleicht nach dem...
In der Pause
vom Spanienspiel oder...
Das Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen. Genau. Ein legendärer Spruch.
Oder wieder Neunkirchen.
Der war super. Genau. Schon wieder so eine Deppertefrage. Ja.
Aber das wäre auch mal was für einen Politiker, oder? Ja, das wäre die nächste Deppertefrage.
Ja.
Schwierig.
Wird nicht funktionieren.
Ja, aber legendär damit. Auf allen YouTube-Kanälen top.
Viel interessanter wäre so eine Umfrage. Wir haben ja circa, 6-7 Millionen Trainer, die wissen, wie die Mannschaft aufgestellt wird. Das ist eine Umfrage, einmal, was da rauskäme, wer spielen soll. Ne? Aber das.
Na, da einigen sich die niemals. Also übrigens, wir dilettieren ja da alle außer dir jetzt, dich ausgenommen, im Fußball. Das ist halt so. Aber jeder redet mit.
Na, du kannst ja auch Fußballer zu Hause. Ne?
Also, ja, naja, ein Trainer.
Aber jetzt, wir können auch nur mutmaßen.
Genau.
Wir wissen ja nicht, was sich der Frankfurt
aber
oder
ausdenkt. Fühlen sich manchmal so wie ein Fußballtrainer. Also Politik und Fußballtrainer ist gar nicht so, weil man entscheidet was. Das muss der Fußballtrainer auch. Und 2 Stunden, nämlich nach dem Spiel, weiß jeder besser, wie es hätte sein sollen.
Ist ja, na so sicher, aber das ist jetzt weniger in der Regierung oder in eigenen Partei, Freundinnen und Freunden, ist es weniger, aber so ein paar Meter weiter hast schon immer welche, die es eh schon immer gewusst haben, nur nachher.
Ja, genau.
Also das ist gut, aber so sind Menschen, ja. Aber das heißt, das ist überall.
Ich glaube, es ist dann nur immer eine Frage des Umgangs, also in der Politik ganz, ganz besonders oder auch hier, gut, aber da kommt der Sportgeist dazu. Wenn man verliert gemeinsam, man gewinnt gemeinsam, das ist bei euch vielleicht ein bisschen schwieriger, ja. aber im Sport denkt man sich, also da müssen wir schon zusammenholen. Ne?
Ja, ist das immer so?
Ja, gibt es auch Konkurrenz, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, auf Nationalteam-Ebene wünscht jeder, dass Österreich so weit wie möglich
kommt. Natürlich. Ja. Was muss denn noch passieren? Also zwischen dem letzten Vorbereitungsspiel und dem ersten Bewerbsspiel dann gegen Nordmazedonien ist eine Woche Zeit. Was glaubt ihr? Was macht man da am besten? Sagt man, kommt, Burschen, machen wir mal eine Pause, Kopf frei kriegen. Sie haben ja einen Tag frei gehabt. War
aber
dann
da haben wir nichts mehr. Was machst du in der Woche? Was würdest du am liebsten tun?
Ich als der Trainer.
Nein, immer nicht als Trainer, als Spieler.
Als Spieler.
Heimgehen, oder?
Sie haben ja eh einen Tag frei erhalten zum Auskurieren und Regenerieren. Aber ich glaube, so was ich auch in den Interviews mitgekriegt habe, es freut sich jeder auf die EM und es ist so eine riesen Vorfreude da bei allen Spielern und die wollen alle erfolgreich sein und ich glaube, die wollen natürlich schon ein gutes Spiel abliefern und eine gute EM und da gehört auch eine gute Vorbereitung dazu und da gehört halt das Training auch dazu.
Also es muss noch trainiert werden. Das machen die Jungs in Seefeld. Ja. Und dann geht's los. Nach Bukarest zum ersten Spiel gegen Nordmazedonien.
Hoffentlich gleich der erste Sieg.
Das wäre einmal gut, oder? Genau. So 3 Punkte. Das wäre auch gut, wenn ein Stürmer mal trifft. Wie hast du das erlebt, so als Stürmer? Da ist es oft so, dass man länger nicht trifft. Dann trifft man einmal und plötzlich ist alles
eigentlich
wieder gut,
ist
oder?
Ob ein Stürmer hauptsächlich so trifft.
Genau.
Ja, grundsätzlich nehmen wir ja jedes Tor.
Ja, es ist, natürlich ein bisschen eine mentale Geschichte. Es ist wirklich so, dass man Stürmer, wenn man so einen Lauf hat, dann Tore macht und man sich nicht, wo bin ich da gestanden? Wie ist der reingegangen? Und dann gibt's Tage, da trifft man aus 2 Meter das große Ding nicht. Und haut den Ball drüber, den Tormann schießt man an daneben oder was auch immer. Und man sieht nachher, wie das überhaupt geht. Also genau in beide Richtungen.
Also Franco Foda hat noch schwierige Entscheidungen zu treffen. Eine hat er allerdings schon getroffen und das ist die Einserfrage. Er hat gesagt, Daniel Bachmann, das ist unser Tormann bei der Euro. Gilt das jetzt für dieses Spiel oder glaubst du, tauscht man dann noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Was glaubt ihr? Zufrieden mit der Entscheidung?
Also ich glaube, das ist eine Position, die man nicht so leicht und so schnell wieder ändert. Also da hat er sich festgelegt und er wird spielen.
Ich glaube das auch, aber ich finde es einmal, den Umstand, dass es eine Festlegung gibt, ist wichtig, weil ja. Das ist eine zentrale Position, wo Sicherheit ausgestrahlt wird. Und das war ja von vornherein nicht so klar. Und hat sich natürlich auch bewährt. Und das strahlt jetzt schon was aus.
Ja, und das war auch in Ordnung, oder? Also gegen die Slowakei, ja, der war die Selbstsicherheit in
Person. Auch gegen England
hat er gut gespielt. Also wir haben einen Pluspunkt gefunden im Spiel gegen die Slowakei.
Aber das, was ich gesagt habe, von wegen einer Entscheidung zu treffen und nicht siebenmal immer dumm eiern und irgendwann einmal sagen, so ist es jetzt. Und einen jungen Tormann auch die Chance zu geben, das stärkt den Mann und Erfahrung hat er, warum soll er dort nicht bestehen?
Ja, Corona ist natürlich auch ein Thema. Spanien diskutiert eine Notimpfung für seine EM-Stars. Mhm. Sie kennen sich da aus. Geht es überhaupt jetzt noch, dass man die noch impft? Weil es ist halt irgendwer positiv. Jetzt muss man schauen. Geht sie das noch aus?
Ja, also erstens kenne ich mich nicht aus, das muss ich dementieren. Und zweitens, was man halt mitkriegt trotzdem, Notimpfung, also typischerweise wird ja von den Vakzinen kommender Immunitätsschutz
erst
noch zwei, drei Wochen überhaupt einmal brauchbar aufgebaut. Also ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Allerdings, die haben ja vorher schon Debatten gehabt, ob impfen oder nicht. Und da ist aber offensichtlich, weil der Fußballpräsident schlägt es vor, aber irgendwie ist es nicht passiert. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es in anderen Ländern gelaufen ist. Ich weiß nur Folgendes, dass wir zusammen mit dem Landesverteidigungsministerium und Anerkennung an die Frau Kollegin Tanner es quasi unaufgeregt möglich gemacht haben, dass unsere Olympiateilnehmer geimpft werden. Das war auch nicht gleich klar, weil man wollte keine besonderen Privilegien, aber dann doch noch rechtzeitig. Mhm. Und soweit ich weiß, die meisten mit Johnson & Johnson.
Ja, warum
das noch wieder, weil es noch einmal
und braucht. Und unsere Fußballer sind auch geimpft, oder?
Ich weiß ich nicht auswendig.
Also, wisst ihr?
Da die aus den unterschiedlichen Ligen kommen, ist das, glaube ich, nicht so. Nicht so gleich. Ah, also, okay. Da hat jeder entscheiden dürfen. Ich bitte jetzt euch, Tipps abzugeben. Türkei, Italien, ihr habt hier Kreide und Tafel bekommen und dürft jetzt eure Tipps abgeben. Wie geht das Eröffnungsspiel der Euro 2020 aus?
Wie viele Tore werden die Italiener schießen?
Eins.
Eins. Ein typisches Eröffnungsspiel.
Schaffen die Türken auch eins.
Eins,
die
Türken meinst du?
Ah, leider. 1-0.
Italien 2 und die Türkei 1.
Diplomatischer.
Also. Michael Weber hat getippt, Türkei, Italien 1-2. Herr Vizekanzler hat getippt, Türkei, Italien 0-1. Was ist so das meiste Ergebnis, Ergebnis bei der Eröffnungsspiel? Ist
Wunsch, Wunsch, mein Wunsch wäre natürlich...
Das ist Weihnachten. Wünschen ist Weihnachten.
Ja, darf er ja.
Wunsch wäre natürlich, dass die Türkei gewinnt, aber ich glaube, ich tippe auf ein realistisches 1-1.
1-1.
1-1. Also jeder. Nein, das ist ein typisches Geld. Da wir so konzentrieren uns noch
auf ein Lachgesicht.
Also. Ja, ich bitte euch jetzt noch zu unterschreiben. Wir haben ein Trikot da und darauf werden alle Gäste von der Nachspielzeit unterschreiben. Da haben wir einen Stift, bitte, Herr Vizekanzler. Und Michael Weber vom ORF vorne drauf, wo Sie wollen. Vollkommen wurscht. Das ist dann unser Erinnerungsstück und wer weiß, vielleicht versteigern wir das ja noch für einen guten Zweck. Michael, bitte auch noch unterschreiben. Wir notieren natürlich eure Tipps und das werden wir dann morgen besprechen. Jetzt gehen wir davon aus, Mohamed, dass der Tipp von Michael richtig ist und vielleicht die Türkei in Führung geht. Was passiert in der Türkei, wenn die Türkei das erste Tor schießt? Gelten dann noch die Abstandsregeln, die sicher bei euch auch gelten?
Ja, die, bei uns ist ja auch schon, also in der Türkei bei uns, ich bin ja eigentlich in Österreich.
Eine Otterkringer.
Ich bin ja Erz-Otterkringer, das muss man noch dazu sagen. Aber in der Türkei wird sicher einiges los sein. Da sind jetzt auch schon einige Lockerungen passiert. Das heißt, eine Riesenfreude, aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich weiß aber nicht, ob sich das dann ausgeht.
Worauf freut ihr euch am meisten während der Euro?
Ja, mir taugt einfach diese grippelnde Aufregung beim schon zum Spielbeginn, vorher ein bisschen hinten nachplaudern und sonst das Zuschauen ist für mich eine relativ entspannende Angelegenheit. Weil da müssen sie einmal andere, irgendwie müssen einmal andere was tun. Das ist super. Also das ist
spannend,
seit, von, wie gesagt, von Kind weg, Fernseher, grüner Rasen. Und da bewegt sich was, da tut sich was.
Hat das übrigens
und wie der Fans im Stadion hören. Ja, also das genau. Ist schon... Ja. Das
nein,
ist
wenn Millionen zuschauen, weil früher hat man das gemessen, in den, vor 30 Jahren noch hat man gemessen, in der Pause, wie viele Leute aufs Klo gegangen sind nach dem Wasserverbrauch. Hat man ungefähr gewusst, wie viel zugeschaut haben.
Ach so,
wirklich, ja.
Runterlassen
ja,
immer...
Der Wasserverbrauch in der Pause ist enorm gestiegen. Die Shopping, ja. Beim Shoppingkanal sind die Zahlen so raufgegangen, weil natürlich, also man muss trotzdem sagen, es schauen noch immer mehr, leider mehr Männer als Frauen, also weiß man, da ist auch beim Shoppingkanal ganz viel einkauft worden und heute kann man das genau messen mit dem Teletext, wie viel wirklich zuschauen, nahezu auf die Minute, aber gefreut tue ich mich, was immer besonders schön ist, wenn die Nationen aufeinandertreffen und sie trotzdem dann, auch wenn der eine verloren hat, das ist schon ein Miteinander. Ich habe das in Wien erlebt, wenn da wer verloren hat und trotzdem die Zuschauer so miteinander umgehen, nämlich richtig fein miteinander umgehen. Sie denken aus einem anderen Land, fallen sie um den Hals, tauschen nur Adressen aus, aber
ja, meistens
wenig Streitereien, ehrlicherweise, zusammen. Muss man sagen.
Ja.
Wenig.
Hoffentlich.
Man ist in der Kasernierung, man freut sich, wenn man mal wen trifft und wenn es der Gegner ist. Und Fußball, so ein großes Ereignis, ist ja auch so eine Einstiegsdroge, finde ich immer. Da kann man sich dafür interessieren, weil das ist so ein abgeschlossener Bewerb. Da schaut man mal 4 Wochen und dann ist es vorbei.
Und nachher haben die Leute den Zug.
Genau, aber Gott sei Dank kommen ja dann gleich Olympische Spiele oder eine Woche nach der Fußball-Euro starten gleich die Olympischen Spiele, da können wir dann wieder Daumen drücken. Ich danke euch herzlich, das war die erste Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kuriers. Ich bedanke mich bei Vizekanzler Werner Kogler und bei Michael Weber von der ORS und heute Abend geht's los. Türkei gegen Italien, da wirst du ganz besonders die Daumen drücken. Muhammed Akgündiz, unserem Experten, auch einen herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank fürs Zuhören an alle, die wir Nachspielzeit Podcast mit dabei waren. Und morgen geht's gleich weiter, denn dann ist der Präsidentenstammtisch. Der Präsident von Rapid Wien kommt zu uns und die Präsidentin der Sportunion, Dagmar Schmidt. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuschauen. Und heute Abend viel Spaß bei der Euro, beim Start. Erstes Spiel. Bis dann.